Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nein Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die 50 gefährlichsten Unternehmen der Welt ist ein wirtschaftsjournalistisches Sachbuch von Juha-Pekka Raste und Hannu Sokala. Es untersucht die Macht großer Konzerne, deren Geschäftsmodelle und die Risiken, die aus ihrer wirtschaftlichen Reichweite für Gesellschaften, Verbraucher und politische Institutionen entstehen können. Nach fünfjähriger Recherche porträtieren die finnischen Journalisten 50 Unternehmen aus Bereichen wie Technologie, Konsumgüter, Finanzwesen, Energieberatung, Unterhaltung und Überwachung. Im Mittelpunkt steht nicht allein die Größe eines Konzerns, sondern seine Fähigkeit, alltägliche Entscheidungen, Märkte und öffentliche Debatten mitzuprägen. Die Auswahl verbindet bekannte Marken wie Google, Coca-Cola, Disney und IKEA mit weniger sichtbaren Akteuren wie dem chinesischen Tabakmonopol oder dem Kamerahersteller Hikvision. Das Buch versteht sich als kritische Bestandsaufnahme globaler Unternehmensmacht. Es will sichtbar machen, welche Abhängigkeiten hinter vertrauten Produkten, Plattformen und Dienstleistungen stehen und ordnet diese Macht als wirtschaftliches wie gesellschaftliches Problem ein. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Gefährlichkeit als Reichweite über Märkte und Alltag hinaus. Das Buch verwendet Gefährlichkeit nicht als rein juristische Kategorie und auch nicht als Behauptung. Jedes porträtierte Unternehmen handle gleichermaßen regelwidrig. Gemeint ist vielmehr eine Verbindung aus Marktmacht, globaler Reichweite und Einfluss auf Lebensbereiche, die normalerweise als private Entscheidungen erscheinen. Die Autoren fragen, wie Konzerne prägen, was Menschen essen, welche Informationen sie finden, wie sie kommunizieren, ihre Freizeit verbringen oder sich fortbewegen. Dadurch verschiebt sich die Perspektive von einzelnen Skandalen auf dauerhafte Strukturen. Ein Unternehmen kann gefährlich sein, weil sein Produkt gesundheitliche Schäden begünstigt, weil seine Plattform den Zugang zu Informationen vermittelt oder weil seine Dienstleistungen Staaten und Unternehmen in Abhängigkeiten bringen. Die Rangfolge ist journalistisch kuratiert und daher nicht als wissenschaftlich exakt messbares Gefahrenranking zu lesen. Gerade diese Offenheit verlangt kritisches Mitdenken. Größe, Profitabilität und Bekanntheit sind nicht automatisch Belege für dieselbe Art von Risiko. Der Erkenntniswert liegt in der vergleichenden Sicht. Lebensmittelmarken, Digitalkonzerne, Energieunternehmen und Beratungen werden als unterschiedliche Formen konzentrierter Macht betrachtet. So zeigt das Buch, dass wirtschaftliche Dominanz nicht nur Preise und Arbeitsplätze betrifft, sondern auch Wahlmöglichkeiten, öffentliche Regeln und gesellschaftliche Prioritäten. Zweitens, vertraute Marken und unsichtbare Marktführer im selben Machtbild. Ein prägendes Merkmal der Auswahl ist die Gegenüberstellung weltbekannter Konsummarken mit Unternehmen, die außerhalb von Fachkreisen kaum wahrgenommen werden. Google, Coca-Cola, Disney oder IKEA stehen für Konzerne, deren Produkte und Dienste unmittelbar im Alltag präsent sind. Ihre Wirkung ist deshalb leicht nachzuvollziehen, wird aber oft durch Gewöhnung unterschätzt. Daneben stehen Akteure wie Zhongguo Yanchao Zhonggongzi, das staatliche chinesische Tabakunternehmen, oder Hikvision als großer Hersteller von Überwachungskameras. Ihre Namen sind vielen Lesern weniger geläufig, obwohl ihre Marktstellung weitreichende Folgen haben kann. Diese Kombination korrigiert die verbreitete Annahme, Unternehmensmacht sei stets an besonders sichtbare Marken gebunden. Häufig liegen entscheidende Hebel in Lieferketten, Infrastruktur, Datentechnik, Rohstoffen oder standardisierten Dienstleistungen. Das Buch fordert damit Aufmerksamkeit für jene Unternehmen, die nicht täglich um Konsumenten werben müssen, um Einfluss auszuüben. Zugleich verdeutlicht die Auswahl einen Unterschied zwischen individueller Sichtbarkeit und systemischer Bedeutung. Verbraucher können eine Marke kennen und dennoch kaum nachvollziehen, welche Eigentumsstrukturen, politischen Beziehungen oder globalen Vertriebsnetze dahinter stehen. Die Porträts dienen daher als Landkarte wirtschaftlicher Konzentration, nicht bloß als Liste prominenter Firmen. Drittens, Bedürfnisse. Eitelkeit und Gier als Quellen unternehmerischer Erträge, Reste und Sokala ordnen Unternehmensmacht auch danach, an welche menschlichen Antriebe Geschäftsmodelle anknüpfen. Coca-Cola steht beispielhaft für die Vermarktung alltäglicher Bedürfnisse, Facebook für die Nutzung sozialer Selbstdarstellung und Goldman Sachs für die Dynamik finanzieller Gewinninteressen. Diese Zuspitzungen sind keine vollständigen Beschreibungen der jeweiligen Unternehmen, aber sie benennen einen zentralen Mechanismus, besonders skalierbar werden Geschäfte, wenn sie wiederkehrende Bedürfnisse, Wünsche oder Erwartungen in dauerhaften Konsum und Datenflüsse übersetzen. Das macht die Analyse gesellschaftlich relevant. Risiken entstehen nicht nur durch ein einzelnes Produkt, sondern auch dadurch, dass Unternehmen Anreize schaffen, Gewohnheiten verstärken und Verhalten berechenbar machen. Bei digitalen Plattformen kann Aufmerksamkeit zur handelbaren Ressource werden. Bei Konsumgütern sind Verfügbarkeit, Markenbindung und globale Verteilung entscheidend. Im Finanzsektor können komplexe Dienstleistungen und hohe Kapitalvolumina Einfluss weit über einzelne Kunden hinaus erzeugen. Die Perspektive verhindert zugleich eine allzu bequeme Trennung zwischen mächtigen Firmen und passiven Konsumenten. Sie zeigt, dass Marktmacht häufig in alltäglichen Entscheidungen verankert ist, ohne daraus individuelle Schuld abzuleiten. Entscheidend ist die Asymmetrie, Konzerne verfügen über Marketingbudgets, Daten, Fachwissen und Marktpositionen, während Einzelne meist nur begrenzte Informationen und Alternativen haben. Viertens, wenn Konzerne politische Gestaltungsspielräume begrenzen. Die zentrale politische These des Buches lautet, dass multinationale Unternehmen in bestimmten Feldern mächtiger oder handlungsfähiger sein können als Staaten. Dies ist nicht als vollständiger Ersatz demokratischer Institutionen zu verstehen, sondern als Hinweis auf ein Machtgefälle. Globale Konzerne können Kapital, Produktionsorte, Daten, Rohstoffe und Fachwissen über Grenzen hinweg organisieren. Nationale Regierungen handeln dagegen innerhalb von Rechtsordnungen, Wahlzyklen und territorialen Zuständigkeiten. Daraus können Schwierigkeiten bei Regulierung, Besteuerung, Datenschutz, Arbeitsstandards oder Umweltauflagen entstehen. Die Aufnahme von Energieunternehmen wie Saudi Aramco oder Gazprom, von Beratungsfirmen wie McKinsey und von digitalen Plattformen macht deutlich, dass Einfluss auf unterschiedliche Weise funktioniert. Energie kann strategische Abhängigkeiten schaffen, Beratung kann öffentliche Entscheidungen mitprägen und Plattformen strukturieren Informationszugänge. Das Buch legt damit nahe, Macht nicht ausschließlich an formalen politischen Ämtern zu messen. Wer kritische Ressourcen kontrolliert oder Regeln praktisch vorwegnimmt, kann gesellschaftliche Optionen erheblich einengen. Zugleich bleibt eine differenzierte Lektüre wichtig: Unternehmen agieren nicht außerhalb aller Gesetze und Staaten, internationale Organisationen, Gerichte sowie zivilgesellschaftliche Gruppen besitzen Gegenmittel. Der Wert der Analyse liegt darin, die Lücke zwischen formaler staatlicher Souveränität und tatsächlicher wirtschaftlicher Durchsetzungskraft sichtbar zu machen. Schließlich, journalistische Recherche zwischen Aufklärung und begrenzter Handlungsorientierung. Die Stärke des Buches liegt nach seinem Anspruch und vielen Leserreaktionen in der Breite seiner Recherche und in der verständlichen Zusammenführung zahlreicher Branchen. Die Autoren sind Wirtschaftsjournalisten mit Schwerpunkten auf Großunternehmen, IT, internationaler Finanzwirtschaft und Makroökonomie. Entsprechend verbindet das Werk Unternehmensporträts mit einer übergeordneten Kritik an konzentrierter Wirtschaftsmacht. Seine Wirkung entsteht vor allem durch die Häufung der Fälle. Wer bekannte und unbekannte Konzerne nacheinander betrachtet, erkennt eher Muster von Abhängigkeit, Intransparenz und globaler Verflechtung. Gleichzeitig bringt dieses Format Grenzen mit sich. Eine Rangfolge suggeriert Vergleichbarkeit. Obwohl die behandelten Risiken sehr verschieden sind, Gesundheitsfolgen, Überwachung, Finanzrisiken, politische Einflussnahme oder kulturelle Prägung lassen sich nicht ohne weiteres auf einer Skala verrechnen. Zudem werden laut Leserberichten einige Unternehmen knapper behandelt als andere. Das Buch ist daher am produktivsten als Anstoß zur Prüfung eigener Annahmen, nicht als endgültiges Urteil über sämtliche Firmen. Seine überwiegend düstere Tonlage wird teils als konsequent, teils als belastend wahrgenommen. Besonders der Wunsch nach konkreteren Handlungsmöglichkeiten ist nachvollziehbar. Dennoch erfüllt die Zuspitzung eine journalistische Funktion. Sie lenkt den Blick auf Machtverhältnisse, die in routinierter Konsum- und Mediennutzung leicht unsichtbar bleiben. Zusammenfassend, lesenswert ist: Die 50 gefährlichsten Unternehmen der Welt für Menschen. Die wirtschaftliche Macht nicht nur über Börsenwerte und Produktpreise verstehen wollen. Es richtet sich besonders an Leser mit Interesse an Politik, Medien, Digitalisierung, Konsum, Finanzwirtschaft und globalen Lieferbeziehungen. Vorkenntnisse in Betriebswirtschaft können die Einordnung erleichtern, doch der zentrale Nutzen liegt weniger in technischen Kennzahlen als in einer geschärften Wahrnehmung. Das Buch hilft dabei, vertraute Marken nicht isoliert zu betrachten, sondern nach ihrer Rolle in Datenökonomie, Rohstoffpolitik, Aufmerksamkeitssystemen oder globaler Marktstruktur zu fragen. Praktisch liefert es eher Orientierung für kritisches Lesen von Nachrichten und Unternehmenskommunikation als einen fertigen Handlungsplan für Konsumentscheidungen. Gerade darin liegt auch eine Grenze: Leser, die konkrete politische Reformvorschläge oder detaillierte persönliche Auswege erwarten, werden ergänzende Literatur benötigen. Im Vergleich zu Büchern, die nur einzelne Tech-Konzerne, Finanzkrisen oder Konsumbranchen behandeln, hebt sich das Werk durch seine breite, branchenübergreifende Zusammenstellung ab. Die Verbindung bekannter Marken mit wenig sichtbaren Marktführern macht deutlich, dass Einfluss oft dort besonders groß ist, wo Öffentlichkeit fehlt. Die journalistische Ranglistenform schafft einen zugänglichen Einstieg, auch wenn die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Risiken begrenzt bleibt. Als kritische Bestandsaufnahme ist das Buch vor allem ein nützliches Instrument, um die Distanz zwischen persönlichem Alltag und globaler Unternehmensmacht genauer zu erkennen. Wenn Sie unterstützen möchten Juha Pekka Räiste, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!